Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch den Römerbrief und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Römerbrief, Kapitel 1. Der Brief an die Christen zu Rom, Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 13 bis 15. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Amen.
Amen.
Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, wir wollen mit Ehrfurcht und mit Freude und tiefer Dankbarkeit nun dein Wort studieren und wir bitten dich, schenke uns deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis. Schenke uns Gnade, dass wir dich mehr kennen und mehr verehren durch unser ganzes Leben. Herr, bewirke dies nun. Bewirke in uns, was dir gefällt. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. In den Versen zuvor hörten wir, wie dankbar Paulus für die Christen in Rom ist. Wie er allezeit Gott dankte dafür, dass es sogar in Rom, in der Hauptstadt des Römischen Reiches, wahre Christen gab und man von ihrem Glauben auf der ganzen Welt hörte. Und wenn Paulus an die Christen in Rom dachte, dann brannte sein Herz vor Sehnsucht. Er wünschte sich so sehr, sie doch zu besuchen und sie von Angesicht zu sehen. Er betete, er hoffte, dass Gott es doch bald so führen möge, dass es doch Gottes Wille ist, dass er sie sehen darf. Und er sprach auch davon, welch ein großer Segen das wäre, wenn sie einander begegnen würden. Wie er ihnen dienen kann, aber wie er auch von ihnen empfängt, ja wie sie sich gegenseitig ermuntern, Mut machen können durch den jeweiligen Glauben, der in jedem von ihnen wohnt. Wir haben also gesehen, wie dankbar Paulus ist für andere Christen, obwohl er sie gar nicht kannte persönlich, wie sehr er sich nach der Gemeinschaft mit ihnen sehnte, wie sehr es ihm verlangte, diesen Segen zu genießen, der entsteht, wenn Gläubige Gemeinschaft miteinander pflegen. Hast du diese Dinge zu Herzen genommen? Hast du sie bewegt? Und warst du ein Täter des Wortes? Das heißt, hast du Gott mehr gedankt für die Gläubigen, so wie Paulus das tut? Und hast du eine größere Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft gehabt und hast mehr diesen Segen genossen, der entsteht, wenn wir uns gegenseitig ermutigen durch den Glauben? Lasst uns darin wachsen und darin Fortschritte machen, mehr wertzuschätzen, was es bedeutet, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen genießen dürfen. Aber nun lasst uns schauen, was der Apostel Paulus weiterschreibt. Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Also der Apostel möchte, dass die Römer wissen, dass er es sich schon oft vorgenommen hat, zu ihnen zu kommen. Nicht nur einmal hat er es probiert, oft. Er versucht es immer wieder, zu ihnen zu kommen. Und auch hieran sehen wir diese große Sehnsucht des Apostels nach den Römern. Er hätte diesen Wunsch ja schnell aufgeben können, aber nein, er hat es immer weiter probiert, oft. Es war nicht nur sein Wunsch, er hat nicht nur dafür gebetet, er hat es auch praktisch probiert. Er wollte tatsächlich zu ihnen kommen. Und er möchte, dass den Römern das nicht unbekannt sei. Er möchte, dass sie dies wissen. Aber warum? Warum schreibt er ihnen das eigentlich? Warum soll es ihnen nicht unbekannt sein? Warum müssen sie das wissen? Nun, damit sie verstehen, dass er sie all die Jahre nicht ignoriert hat. Er wollte wirklich bei ihnen sein, er sehnt sich wirklich nach ihnen. Der Apostel Paulus beginnt also den Römerbrief, indem er wahrheitsgemäß, und denkt daran, er rief sogar Gott zum Zeugen an, bekennt, dass er sehr dankbar ist für die Römer und dass er sich wirklich wünscht, bei ihnen zu sein, und er es oft probiert hat. Und davon, ihr Lieben, davon können wir lernen. Denn was der Apostel Paulus uns hier zeigt, eingangs dieses Briefes, ist, dass man Liebe und Verbundenheit unter Christen tatsächlich ausdrückt, dass man tatsächlich davon spricht. Also er lässt die Römer wissen, er will nicht, dass sie in Unkenntnis darüber sind, wie dankbar er für sie ist, wie sehr er sich freut über die Gemeinschaft und wie oft er versucht hat, bei ihnen zu sein. Es ist für ihn nicht eine lästige Pflicht. Hier gibt es wahre, herzliche Verbundenheit, Dankbarkeit und Sehnsucht. Und hier stellt sich schon die Frage, wie das bei dir ist. Lässt du andere konkret wissen, dass du dankbar für sie bist? Und zeigst du ihnen diese wahre Wertschätzung und Hochachtung und Liebe? Oder müssen andere bei dir irgendwie Rätsel raten, was du über sie denkst? Und ob du dich über sie freust? Und ob du dankbar für sie bist? Paulus hätte sich diese Einleitung ja auch sparen können, er hätte ja gleich zum Thema kommen können, aber es gefiel dem Heiligen Geist, ihn zu inspirieren, dass er zunächst seine tiefe Dankbarkeit für sie ausdrückt und dann auch zeigt, wie herzlich er mit ihnen verbunden ist, wie oft er versucht hat, bei ihnen zu sein. Und wenn du dann Römer Kapitel 16 liest, dann stellst du auch fest, dass Paulus sogar so über einzelne Christen gesprochen hat. Diese Christen, die er aufzählt, wie dankbar er für sie ist und wie lieb er sie hat und wie er sich wünscht, mit ihnen zusammen zu sein. Sag, wie ist das bei dir? Drückst du deine herzliche Verbundenheit wirklich aus? Und wenn du mal nicht da bist, wissen die Geschwister, dass du sie vermisst? Sagst du ihnen, dass du sie lieb hast und dass du dankbar für sie bist und dass du wirklich mit ihnen zusammen sein willst? Drückst du das aus? Sagst du das? Erinnert euch daran, was wir gehört haben, Psalm 16 am letzten Mittwoch, wo es heißt, an den Heiligen, die auf Erden sind, an ihnen und an den Herrlichen habe ich meine ganze Lust. Meine ganze Lust, meine ganze Freude, mein Wohlgefallen ruht auf denen, die heilig sind, die herrlich sind in Gottes Augen, die Gemeinschaft der Heiligen. Oder wie der Puritaner Thomas Brooks es einmal ausdrückte, er sagte, ach, wenn die Seelen der Gläubigen doch völlig überzeugt wären, dass Gott sie aus freien Stücken geliebt und gnädig aufgenommen und sie vollkommen gerechtfertigt und gänzlich begnadigt hat und sie ewig verherrlichen wird, ja, dann könnten sie doch nicht anders, als zu lieben, was Gott liebt, als anzunehmen, was Gott angenommen hat, als zu umarmen, was Gott umarmt hat, ja mit jedem eins zu sein, der eins ist mit Jesus. So verstehst du, was Gläubige sind, wie herrlich sie sind, wie heilig sie sind. Und dann kannst du nicht anders, als sie umarmen zu wollen, als Gemeinschaft mit ihnen pflegen zu wollen. Und so sehnt sich Paulus nach ihnen und er möchte diese Liebe und Verbundenheit ausdrücken. Er sagt, ich will, dass euch das nicht unbekannt ist, wie oft ich versucht habe, bei euch zu sein. Was hat ihn eigentlich verhindert? Warum hat er es oft sich vorgenommen, aber es hat nicht funktioniert? Er sagt es uns hier nicht, aber am Ende des Briefes, Kapitel 15, da sagt er ab Vers 19, von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien habe ich das Evangelium des Christus völlig verkündigt. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen habe, zu euch zu kommen. Bis hierhin. Also der Grund, warum Paulus nie nach Rom kommen konnte, war, weil er alle Hände voll zu tun hatte. Er hat im gesamten Osten des Römischen Reiches, also bis zu den Ländern nahe Italien, also Illyrien, das ist heute die Gegend von Kroatien und Bosnien und Slowenien. Also er ist bis nach Italien gelangt und da war so viel Arbeit. Immer wieder öffnete der Herr die Türen und er konnte das Evangelium verkündigen in der ganzen Gegend dort, sodass er sagte, am Ende hat er gar keinen Raum mehr gehabt. Er wüsste gar nicht, wo er jetzt noch predigen sollte. Und über all die Jahre hinweg, wo er dort arbeitete und arbeitete, wuchs dieses Verlangen, die Römer zu sehen. Achte darauf, dass er hier sagt, seit vielen Jahren hat er dieses große Verlangen, zu ihnen zu kommen. Überleg dir das. Immer wieder wollte er kommen, aber dann öffnete sich eine andere Tür und er predigte das Evangelium, aber dieses Verlangen, es wuchs immer mehr an. Der wurde immer wieder verhindert, doch endlich zu den Römern zu kommen, nach denen er sich so sehr sehnte. Und ich habe das schon in meiner letzten Predigt angesprochen, aber ich möchte es noch einmal tun, weil diese Lektion so wichtig ist. Also Paulus nimmt sich oft etwas vor. Viele Jahre lang trägt er ein Verlangen in seinem Herzen, aber es wurde immer wieder verhindert. Ja, Gott führt so manches Mal seine Kinder so, dass gewisse Dinge, nach denen sie sich sehen oder die sie sich wünschen oder die sie sich vornehmen, dass es nicht gelingt. Und dass man immer wieder verhindert wird. Und sogar über Jahre hinweg. Johannes Calvin kommentierte diese Stelle so, er sagt, daraus lernen wir, dass der Herr oft die Pläne der Heiligen umstößt, wodurch er sie demütig macht, wodurch er sie demütigt und mit solchen Demütigungen dazu erzieht, die Abhängigkeit von seiner Vorsehung zu beachten. Ja, wir müssen lernen, demütiger zu sein, mehr zu vertrauen auf Gottes Führung und seine Fügung und uns mehr seiner Vorsehung unterwerfen und darauf vertrauen, dass der Herr Pläne gelingen lassen muss und dass es nicht in unserer Macht liegt. Darum sagt Jeremia in Jeremia Kapitel 10, Vers 23, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Denn es ist alles Gottes Führung. Und es gibt Dinge, die wir vielleicht jahrelang mit uns rumtragen und Wünsche und Hoffnungen, für die wir lange beten. Und es wird immer wieder verhindert, so auch bei dem Apostel Paulus hier. Und dieser Wunsch war ein guter Wunsch, aber der Herr hatte einen anderen Zeitplan für ihn. Lerne Gottes Fügungen und Führungen anzunehmen und sei zufrieden damit. Aber Paulus betet auch weiter. Er bringt dieses Anliegen immer wieder vor den Herrn. Und warum will er eigentlich zu den Römern? Er hat es uns schon gesagt, aber er beschreibt es hier noch einmal mit anderen Worten erneut in Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Warum will er kommen? Damit ich auch unter euch Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Also der Apostel Paulus, er wünscht sich, in Rom zu dienen, damit er auch hier etwas Frucht hat, damit er etwas ernten kann für den Herrn. Gemeint sind Menschen, die zum Glauben kommen und Menschen, die im Glauben wachsen. Er spricht dann in Römer Kapitel 16 von Epänetus und er nennt diesen Mann seine Erstlingsfrucht in Asien für Christus. Also es geht darum, Menschen für Christus zu gewinnen, Frucht einzuholen für den Namen des Herrn oder wie er es in Römer 15 ausdrückt, dass Christus durch ihn wirkt in Wort und Werk zum Gehorsam der Nationen, dass Menschen zum Gehorsam an Jesus Christus kommen. Mit Frucht ist gemeint, dass er predigt das Evangelium, Menschen zum Glaubensgehorsam kommen und diese Menschen Frucht tragen für den Namen des Herrn, Früchte der Heiligkeit, der guten Werke und der Zeugnisse für den Herrn und dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Der Herr Jesus sagte einmal zu seinen Aposteln in Johannes Kapitel 15, ab Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist, was der Apostel Paulus hier tut. Er wurde dazu erwählt, dazu bestimmt, Frucht zu bringen und dass seine Frucht bleibt. Und er redet hier demütig und sagt, etwas Frucht. Er wünscht sich etwas Frucht unter den Römern, denn er hat an all den anderen Orten Christus ja schon verkündigt im Osten und möchte er weiter in den Westen gehen und möchte nach Rom und wenigstens etwas Frucht haben. Und tatsächlich, Gott hat ja auch sein Gebet, sein Wunsch erfüllt und er kam dann nach Rom. Wir lesen das in Apostelgeschichte 28, aber als Gefangener. Und da heißt es dann ab Vers 30, Paulus aber blieb 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung, was eigentlich sein Gefängnis war, und er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Also der Herr hat es ihm eröffnet, obwohl er ein Gefangener war, dass er Menschen willkommen heißen konnte in seiner Zelle und er konnte 2 Jahre lang Christus verkündigen. Was meint ihr, wie viel Frucht er getragen hat in dieser Zeit? Aber jetzt überleg einmal. Weißt du, Paulus war zu dieser Zeit nicht mehr der Allerjüngste. Und zu den Zeiten damals war ungefähr 60. Wenn man ungefähr 60 war, schon sehr alt. Und er hat sehr viel gepredigt schon. Er hat schon sehr viel gedient. Und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, aber so einige Briefe wie die Korintherbriefe und Galaterbriefe, diese Briefe machen uns darauf aufmerksam, dass Paulus eine sehr schwache Gestalt hatte. Durch all das Leiden, das er erfahren hat, war er körperlich ein Wrack. Er beschreibt das selber, dass sein äußerer Mensch im Grunde aufgerieben wird und zerfällt. Und überall im Osten hatte er doch schon das Evangelium verkündigt und hatte da schon keinen Platz mehr. Und obwohl er so viel getan hat, möchte man doch meinen, jetzt ist der Mann einfach zufrieden, genug getan. Er hört nicht auf. Wie oft ist er untergegangen im Schiff? Wie oft wurde er ausgepeitscht und geschlagen und gesteinigt und fast gestorben? Er hört einfach nicht auf. Er hat einfach ein Verlangen, mehr Frucht zu bringen für den Herrn. Mehr Segen, mehr Menschen, die Christus ehren und die ihm gehören. Selbst in diesem Alter noch. Wie es heißt im Psalm 92, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes, noch im Greisenalter gedeihen sie. Sind sie saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er hätte sich doch zurücklehnen können, hätte irgendwie so sein Lebensabend irgendwie genießen können, eine Pause machen können, nach 3 heftigen Missionsreisen. Nein, er will Frucht für den Herrn. Und Rom ist ja nur eine Station. Er wünscht sich von Rom noch weiter zu gehen nach Spanien. Und er schreibt hier den Römern wie so ein junger, aufgeregter Missionar, der auf seine erste Missionsreise geht. Seine Leidenschaft ist ungetrübt. Er will Menschen zu Christus führen. Aber warum? Warum macht er immer weiter und weiter und weiter, obwohl er sich auf seine Frucht ausruhen könnte? Er nennt den Grund, Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ein Schuldner. In der römischen Welt hat man grob die Völker sozusagen unterteilt in Griechen und Nicht-Griechen. Griechen meint alle, die Griechisch gesprochen haben, beziehungsweise die griechische Kultur übernommen haben. Und dazu gehören auch die Römer. Das heißt, die Bildung und die Wissenschaft, die Philosophie, die Kunst, Sitten und Gebräuche, das Rechtssystem, die Moralvorstellungen, die Religion, die Mythologie und so weiter. Das ganze römische Reich war griechisch geprägt. Und die Griechen sozusagen, das sind die Fortschrittlichen, die Edlen. Und dann gibt es die Nicht-Griechen, sie übersetzt es hier die Elberfelder, wörtlich Barbaren. Also die Nicht-Griechisch Sprechenden, die nicht zum Römischen Reich gehören. Die fremden Kulturen, die fremden Sprachen, zu den Barbaren gehörten zum Beispiel die Germanen. sie gelten als die Unweisen, die Unverständigen, die Rückständigen, die Primitiven, die kulturlosen Völker. Sie wurden verachtet, als unterentwickelt, ungebildet, unmoralisch, als die Wilden. Und Paulus sagte, er ist ein Schuldner für die Griechen, das heißt für all die Römer, aber auch für die Unweisen und Unverständigen. Er zieht niemanden vor, er will ihnen allen das Evangelium bringen. Denn Christus ist gestorben für die Erwählten aus allen Völkern und Sprachen und Nationen. Alle, sie müssen alle das Evangelium hören. Und er sagt, er ist ihnen ein Schuldner. Und hier geht es nicht um Finanzschulden. Er schuldet ihnen kein Geld. Er hat eine Bringschuld, ihnen das Evangelium zu bringen. Die frohe Botschaft. Er ist der Apostel der Nationen. Er ist ein Sklave Jesu Christi und dazu eingesetzt, ihnen das Evangelium zu bringen. Und er kann nicht anders. Es heißt in 1. Korinther 9, Vers 16, da sagt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, dann habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Paulus muss es predigen. Und ist ein Schuldner der Griechen, der Nicht-Griechen, der Weisen und der Unweisen. Es geht ihm nicht um seinen persönlichen Ehrgeiz, um seine Ruhmsucht. Es geht ihm um den Herrn. Der Herr muss Frucht empfangen zur Ehre seines Namens. Er muss die Frucht, den Lohn seiner Schmerzen empfangen, denn er ist es wert. Und es geht hier tatsächlich um Pflichterfüllung. Er sagt, ich bin ein Schuldner, ich habe diese Pflicht und ich muss sie erfüllen. Aber jetzt kommt eine wichtige Lektion. Eine Lektion für uns alle und ich hoffe, du hörst aufmerksam zu. Obwohl Paulus ein Schuldner ist, obwohl er das tun muss, wie reagiert er jetzt auf seine Pflicht? Vers 15. Also ich bin ein Schuldner, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, euch, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, häufig machen wir in unserem Denken irgendwie so einen Gegensatz zwischen Pflicht und Leidenschaft. Also wenn etwas Pflicht ist, dann erfüllt man das vielleicht nicht so ganz mit Freude, man muss es ja halt. Eine Pflicht erfüllt man irgendwie so halbherzig, so ungern, so widerwillig. Aber schaut einmal, dementsprechend, also weil ich Schuldner bin, so viel an mir ist, bin ich willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Weil er ein Schuldner ist, ist er willig, so viel an ihm liegt. Den Römern das Evangelium zu verkündigen, wörtlich sie zu evangelisieren, verlorene Menschen das Evangelium zu verkündigen, dass sie gerettet werden und den Gläubigen das Evangelium zu verkündigen, damit sie gestärkt werden. Und das Erstaunliche ist hier, er sagt, so viel an ihm ist, er ist willig. Paulus ist ein Sklave, er ist ein Schuldner, er darf ja gar nicht anders. Aber er sagt von sich aus, er ist willig. Da ist nichts in ihm, was ihn irgendwie hindern würde. Es waren die Umstände, die ihn gehindert haben. Aber er würde sofort kommen. Er kann es gar nicht abwarten, ihm das Evangelium zu verkündigen. Und dieses Wort hier, bereitwillig im Griechischen, ist sehr interessant, denn es enthält im Grunde das Wort Leidenschaft. Also er ist wirklich bereitwillig. Er ist entschlossen, er hat ein Verlangen, zu ihm zu kommen. Ja, weil es seine heilige Pflicht ist, darum hat er auch diese heilige Bereitschaft. Eine heilige Leidenschaft, seine heilige Pflicht zu erfüllen. Seht ihr, wie das zusammengehört? Wenn du begreifst, was deine heilige Pflicht ist, dann muss das dazu führen, dass eine heilige Leidenschaft in dir entflammt wird, eine heilige Bereitschaft, das zu tun, was Gott geboten hat. Es gehört im Wort Gottes zusammen, dass er dir sagt, was deine heilige Pflicht ist, aber du sollst eine heilige Leidenschaft, eine heilige Bereitschaft und Willigkeit haben, es auch zu tun. Es heißt im Psalm 110, Vers 3, dein Volk, Gott, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Das Volk Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass es voller Willigkeit ist, voller Bereitschaft. Du musst das Volk Gottes nicht lange überreden, seine Pflicht zu erfüllen. Christen sagen so viel an mir liegt, ich bin bereit. Ich tue alles, was nötig ist. Gott sagt dir, was deine Pflicht ist. aber er will, dass du bereit bist, mit deiner heiligen Leidenschaft deine heilige Pflicht zu erfüllen. Nicht zögerst, nicht zagst, nicht überredet werden musst, sondern bereit stehst. Die Schrift ist voll davon. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 5 über die Ältesten, über die Pastoren. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, aber nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Ja, es ist eure heilige Pflicht, aber tut es bereitwillig und gerne. Ungezwungen, mit Leidenschaft. Oder eine andere Stelle, die euch bekannt ist, in 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie es sich selbst in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wie ist das bei dir? Muss man dich irgendwie lange überreden, irgendwas zu tun, was eigentlich deine heilige Pflicht ist? Oder bist du bereitwillig, mit Leidenschaft dabei, weil es um den Herrn und seine Ehre geht? Wir alle sind Schuldner. Ist dir das bewusst? Wir alle sind schuldig, unsere heiligen Pflichten zu erfüllen. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Und darum sagt Jesus in Lukas Kapitel 17, dankt er etwa der Herr, dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir sind Schuldner. Heißt das, wenn wir nun Schuldner sind, dass wir die Dinge irgendwie widerwillig tun, ohne heiligen Eifer und Leidenschaft? Dann lasst uns lernen von Paulus, dass weil es unsere Schuld ist, weil wir schuldig sind, das zu tun, dann müssen wir doch gerade mit größter heiliger Leidenschaft und ganzer Hingabe es tun. Paulus sagt dann später in Römer 13, Vers 8, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben, füreinander da zu sein. Johannes sagt es in seinem ersten Brief so, in 1. Johannes 3, Vers 16, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir sind schuldig. Es ist unsere heilige Pflicht, es zu tun. Darum prüfe dich. Muss man dich lange überreden? Oder erkennst du deine heilige Pflicht, die du hast? Und hast darum eine heilige Bereitschaft, eine Willigkeit, das zu tun, was der Herr geboten hat? Der Herr verändert unseren Willen in der Wiedergeburt und schenkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Dass wir nicht zögern, nicht zagen, nicht hadern, nicht widerwillig sind, nicht widerspenstig, sondern bereitwillig. Und insbesondere, und das ist der Punkt von Paulus hier, insbesondere, wenn es um die Mission geht. Paulus hätte sich ausruhen können auf seine bisherige Frucht, auf seine bisherigen Werke. Aber Paulus hört nicht auf. Er will Frucht bringen für den Namen des Herrn. Lasst uns lernen von der Bereitschaft des Apostels Paulus. Lasst uns lernen von seinem Eifer, den er hatte bis zum Ende seines Lebens, bis er starb. Ja, und natürlich hat der Apostel Paulus eine besondere Rolle, Frucht zu bringen als Apostel der Nation. Wir können uns da nicht einfach gleichsetzen. Aber dennoch sagt er im Epheserbrief, Kapitel 6, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht, da sagt er, wir sollen beschut sein, wir sollen Schuhe tragen. Womit sollen wir denn beschut sein? Ja, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also so viel an uns liegt, sollen auch wir bereit sein, das Evangelium zu verkündigen. Wir sollen auch diese Bereitschaft haben. Wisst ihr, vor ein paar hundert Jahren ist dieses Thema Mission, das war fast völlig eingeschlafen. Überall war diese theologische Meinung vertreten, der Missionsbefehl, der sei schon erfüllt worden von den Aposteln. Also wir brauchen nicht mehr zu irgendwelchen Heiden gehen und denen das Evangelium verkündigen. Das war gängig, diese Position zu vertreten. Aber da gab es eine kleine reformierte Baptistengemeinde in England. Und dort gab es einen Pastor mit dem Namen William Carey. Und er erkannte das Problem. Er erkannte, dass es falsch ist, was die meisten Menschen denken. Also setzte er sich hin und schrieb ein Manifest. Diese Schrift trägt den Namen »Eine Untersuchung über die Verpflichtung der Christen, Mittel einzusetzen für die Bekehrung der Heiden.« Also anhand der Heiligen Schrift legt er dar, dass es unsere Verpflichtung ist, unsere heilige Pflicht, und dass wir alle Mittel einsetzen müssen, dass Heiden bekehrt werden. Und er zeigt dann in dieser Schrift nicht nur biblisch auf, sondern auch statistisch auf, wie viele Völker unerreicht sind, wie viele gottlose Menschen es noch gibt. Und er entkräftigt all die Gegenargumente, die angeführt werden, dagegen, dass man doch bloß nicht mehr zu den Heiden gehen muss. Und dann, darüber hinaus, hielt er am 30. Mai 1792 seine sogenannte unsterbliche Predigt. Über Jesaja Kapitel 54 eine Stelle dort. Und zusammengefasst predigt er: Erwartet Großes von Gott und unternehmt Großes. Unternimm Großes für Gott. Setz deine Mittel ein und schau, dass das Reich Gottes sich ausbreitet auf dieser Welt und sei du ein Teil davon. Und seine Schrift und seine Predigt, sie führten zu einer Erweckung, nämlich zu einer Erweckung des Missionseifers. Es kam zu einer Initialzündung. Eine kleine baptistische Missionsgesellschaft wurde gegründet im Jahre 1792 und Geld wurde gesammelt für die Mission. Und William Carey selbst ging als Missionar nach Indien. Aber was entstand dadurch? Das sogenannte Zeitalter der Mission brach an. Das heißt, inspiriert davon begannen überall Menschen wieder zu missionieren und zu gehen zu den Heiden, zu den fremden Völkern. Und darum nennt man William Carey auch den Vater der modernen Mission. Ein neues Zeitalter der Mission brach an. Und es fing alles an mit einer kleinen reformierten Baptistengemeinde in England. Mit einem Mann, der sich hinsetzte, es biblisch untersuchte und den Christen wieder neu vor Augen führte. Ihr Lieben, wir sind Schuldner. Wir haben eine Verpflichtung, eine heilige Verpflichtung. Und so muss doch in uns eine heilige Leidenschaft geweckt werden. Jeder von uns, da wo der Herr uns hingestellt hat, wir haben heilige Verpflichtungen. Und insbesondere haben wir diese heilige Verpflichtung, das Evangelium zu verbreiten. Ihr Lieben, lasst es uns gerne tun und lasst uns nicht ausruhen auf den bisherigen Werken, sondern lasst uns neuen Mut fassen, neue Leidenschaft, den Namen des Herrn zu bezeugen, damit er noch viel Frucht hat zur Ehre seines Namens. Und vielleicht wirst du überführt in dieser Predigt. Und es gibt so viele Dinge, wo du weißt, du hast doch eine heilige Pflicht, aber du warst nicht mehr mit Leidenschaft dabei und hast den Herrn nicht mehr von ganzem Herzen geehrt. Dann kannst du beten, wie David es tat im Psalm 51, wo er sagt: Herr, lass wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Mit einem willigen Geist. Denn Herr, ich will. So viel an mir liegt, ich will tun, was dich ehrt. Lasst uns unsere Pflicht neu erkennen und flehen, dass der Herr uns neue Willigkeit schenkt. Aber lasst uns auch an den denken, nun zum Abschluss, der die höchste und größte und schwierigste Pflicht hatte, die es zu erfüllen gab. Er empfing das Gebot seines Vaters zu kommen, um als Sklave sein Leben zu erniedrigen, sein Leben zu geben für viele. Er hat ein Gebot des Vaters empfangen. Er sagt in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst aus. Ich tue es freiwillig von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es war das Gebot des Vaters, dass er das tut.
Aber er sagt, ich lasse es von mir aus. Ich tue es freiwillig, bereitwillig, ohne zu zögern, gibt er sein Leben hin. Und wir, die wir glauben, sind die Frucht seiner Bereitwilligkeit und seiner Hingabe. So lasst uns den Herrn anbeten und ihn preisen, dass er nicht gezögert hat, dass er alles gegeben hat für uns. Lasst uns ihn anbeten, ihm die Ehre geben, als die Frucht seiner Schmerzen. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, unser mächtiger und williger Erlöser. Amen.